Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Heute sprechen Arne und ich über Rosenthal, eine Verfilmung des Lebens von Hans Rosenthal, immer noch zu sehen in der ZDF-Mediathek, wurde bestimmt auch mal ausgestrahlt. In der Hauptrolle Florian Lukas, der ein wenig aussieht wie Liam Neesons kleiner Bruder, fand ich. Ja, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte. Ich glaube, das war im Spiegelporträt über den Film. Da steht drin, die Biografie Hans Rosenthals hat sich auch dahingehend in Dalli Dalli gespiegelt, weil es ihm da immer um Gründlichkeit und Zeit, glaube ich, geht, um Zeitdruck, ne? Was sich auch in den Ratespielen immer gezeigt hat. Geschwindigkeit, genau.
Mhm. Ja, das war in der Tat das Kennzeichen seines Lebens, seines Wirkens. Dass die Rateshow, das Quiz, die Showspiele, wie sagt man das? Also fast Kinderspiele, die von Erwachsenen aufgeführt, veranstaltet wurden in Dalli Dalli. Und in diesem Infantilen lag auch die Freude, die man beim Anschauen hatte. Also immer wieder kam Roberto Blanco in die Sendung, auch Udo Jürgens war öfter da. Abgesehen von dem Stammpersonal, also den dreien, die das Schiedsgericht bildeten und Hans Rosenthals
Scherbengericht.
Ja, Assistentin Monika Sundermann, die damals verheiratet war mit einem berühmten Fußballtrainer, ich glaube von VfB Stuttgart, und wurde auch immer darauf hingewiesen, dass sie die Gattin sei, aber die Assistentin von Hans Rosenthal, die auch in dem Fernsehfilm hinreichend gewürdigt wird als diejenige, die ihn beruhigt und die ihm auch am 9. November 1978 hilft, diese Sendung durchzustehen, bei der er, und das ist der Kern des Films, bei der er moderieren musste, obwohl in der Synagoge zu Köln zur selben Zeit ein Gedenkakt stattfand mit Helmut Schmidt, der da gesprochen hat, merkwürdigerweise mit Sonnenbrille in der Synagoge mit Kippa. Und Hans Rosenthal...
Hat er die Sonnenbrille wirklich auf oder war das
nur... Das ist in einer Dokumentation, in der die Rede auch gezeigt wird, zu sehen, dass er an dem Abend die Rede abgelesen hat mit einer Sonnenbrille.
Hat er so viel gesoffen vorher?
In der Synagoge.
War besoffen vorher, so Ringe unter den Augen oder was war der Grund?
Ja, man weiß es nicht. Diese Frage wurde auch überhaupt nicht gestellt. Man sieht auch in dem Fernsehfilm die Originalaufnahmen. Also es gibt keine, die Kamera war nicht nah an Schmidt, sondern er war im Schiff der Synagoge sozusagen im Gang aufgestellt und also er war nicht nah dran und irgendwie diffus und der ganze Vorgang war diffus, weil das ZDF darauf bestand, Intendant war Dieter Stolte, aber natürlich der Programmdirektor hat das entschieden, dass an dem Abend Hans Rosenthal, war ein Jubiläum, die 75. Dalli Dalli-Sendung, moderieren würde und dass man das nicht aufschieben würde. Und anschließend wurde Nacht und Nebel von Alain René gezeigt und es gab, glaube ich, eine Diskussionsrunde mit einigen Historikern und Politikern. Also es war schon verhältnismäßig viel, denn in den Jahren davor hat es solche, oder sagen wir 10 Jahre davor, hat es also so ein Gedenken noch nicht gegeben. 1978, also zum 40. Jahrestag des Pogroms, hat man also erstmals das seriös betrachtet. Und Rosenthal, der sehr engagiert war in der jüdischen Gemeinde, auch in Berlin, der hatte natürlich ein großes Interesse daran, an dem Tag zu sprechen und dann bei diesem da in Köln bei der Veranstaltung dabei zu sein. Und er konnte es aber nicht verhindern. Das ZDF hatte anschließend behauptet, er habe nichts dagegen gehabt, aber sein Sohn erinnert sich daran, dass er schon Wochen vorher darum gebeten hatte, dass die Sendung verschoben wird oder dass er sie nicht moderieren muss. Und mittlerweile wird das von allen Beteiligten bestätigt. Hans-Jochen Wagner spielt hier den sozusagen unmittelbaren Vorgesetzten oder Programmdirektor.
Er sagt, wie ist die Atmosphäre an der Unterhaltungsfront? Ja. Also das alte Vokabular aus den 30er, 40er Jahren war da noch intakt.
Ja, also der spielt also einen sehr launigen, schwitzigen Programmdirektor, der dann in München unter Föhring bei einer Aufzeichnung erscheint und sagt, Herr Rosler, da sind 9 Millionen Zuschauer, das sind das Zugpferd. Und der hatte dann zugesagt, dass er, also es fiel ihm auch schwer, Rosenthal zu sagen, dass er moderieren muss. Und da hat er aber dann zu den Proben zugesagt, dass er da kommen würde. Und das tat er dann nicht und schickte aus der Redaktion ausgerechnet den Nachwuchsredakteur, der dann vor der betreffenden Dalli-Dalli-Sendung sozusagen als Aufpasser geschickt wird, damit Rosenthal nicht aber zum Beispiel zum Abspann oder vor dem Abspann sich äußern würde zu dem. Er hat es gar nicht gesagt, er hat in seiner Verabschiedung aber das Datum genannt, er hat nie ein Datum genannt, er hat gesagt, heute am 9. November 1978 oder heute am 9. November.
Meine liebste Szene des Films und die am besten gedrehte ist am Strand.
Ja.
Trifft ja dieses Pärchen oder das Pärchen im Strandkorb, erkennt ihn ja und sagt, das ist doch der Hans Rosenthal oder nicht, ne? Und dann sagt ja der Mann zu der Frau, ja, das war er, also nachdem Hans Rosenthal schon über die Düne gegangen ist und sagt, er ist ein guter Jied. Und was dann passiert, das ist das eigentlich Gute an der Szene. Man sieht, das zeigt das Pärchen nicht mehr, sondern zeigt diesen Strandkorb von hinten. Und die Kamera hält noch für Sekunden, für vielleicht 10 Sekunden auf diese schöne Strandkulisse drauf, um die Worte, die der Mann gesagt hat, also sprich diese fremdenfeindliche Beleidigung, dann einfach wirken zu lassen innerhalb dieses schönen Bilds. Das ist eine extrem gute Einstellung. Also normalerweise gäbe es eine Ablende, aber nachdem er das gesagt hat, was er gesagt hat, diese Beleidigung, wird dieses schöne Strandpanorama noch für 10 Sekunden gezeigt, was einfach auch verursachen soll, dass selbst in den schönsten Momenten, die es gibt, solche schlimmen Sachen gesagt werden können und dass die nachhalten, auch in schönen Kulissen. Die Menschen sind ja auch bei Sonnenschein gestorben. Und das ist wirklich eine klasse Einstellung, finde ich.
Ja,
und da frage ich mich auch an, warum wussten eigentlich so viele Leute nicht, damals,
ja,
dass er ein Jude ist.
Ja, also man kann das wissen wollten, weil nicht
sie wollten es nicht wissen, aber man kann es am Namen doch möglicherweise erkennen.
Ja, das sagt die Frau ja. In dem Strandkorb sagt sie, das klingt irgendwie jüdisch.
Ja,
ist doch jüdisch. Mhm. Ja, nein, also Rosenthal hat darüber nicht gesprochen, bis eben bis zu seinem Buch, das 1980 erschien, bis zur Autobiografie, da hat er dann darüber gesprochen. Und seine, hier wird gezeigt, Silke Bodenbender spielt seine Frau Traudel. Und die sagt dann auch immer so, außer mir weiß das ja keiner. Und warum sprichst du nicht darüber? Ja, weil sie es nicht wissen wollen. Ja, aber das bedrängt dich doch. Vielleicht sprichst du doch darüber. Und 2 Jahre später hat er dann dieses Buch geschrieben, 2 Leben in Deutschland, und beschreibt dann das erste Leben mit dem Tod seiner Eltern, Tod des Bruders im Konzentrationslager und seinem Versteck in einer Berliner Schrebergartensiedlung.
Ja, die Rückblenden, die sind sehr, sehr, sehr gut, sehr stimmungsvoll. Ne? Also man muss ja blöderweise immer an Glorious Bastards denken, wenn jemand in einer Hütte versteckt wird und der Nazi reinkommt und dann direkt...
Hier kommt der Nazi auch rein.
Genau, er kommt in die Hütte und Rosenthal versteckt sich unter den Dielen und blickt nach oben und darf keinen Ton machen. Und dann der Nazi entdeckt ihn natürlich nicht, anders als Hans Lander in Glorious Bastards, aber das schwingt natürlich immer ein bisschen mit. Ich finde die Rückblenden aber wirklich sehr, sehr gut ausgesucht.
Ja, ist ein bisschen klischeehaft, aber es war eben so klischeehaft. Seit 1943 war Rosenthal, der vorher Akkordarbeit machen musste als 16-Jähriger, 17-Jähriger Waise, der aber im Waisenheim nicht bleiben durfte, weil er 17 Jahre alt war. Und dann hat er also diese schwere Arbeit gemacht und dann hat man ihm geraten, 1943 er solle untertauchen. Also seien nun schon so viele verschwunden und deportiert worden. Und er wusste das ja sicherlich oder hatte eine Ahnung, weil sein Bruder nie eine Postkarte geschrieben hat. Er wurde wahrscheinlich sofort nach der Deportation umgebracht. Naja, und 1943 kam er in die Schrebergartensiedlung. Und die ältere Frau, die ihn beherbergt hat, ist gestorben vor Kriegsende. Und eine Nachbarin in der Schrebergartensiedlung hat ihn dann bewahrt. Also es waren zwei Frauen, die ihn bewahrt haben.
Bei Reich-Ranicki sagt man ja, er ist nach Deutschland zurückgekehrt, weil er die Sprache auch so liebte. Was war denn der Grund für Hans Rosenthal?
Nee, der Rosenthal ist ja dort geblieben.
Ja, warum hat er den Menschen verziehen? Also warum ist er nicht ausgewandert?
Er hatte keine Ausbildung, er hatte keinen Beruf, er hatte keine Eltern, er hatte nahezu keine Verwandten mehr. Die Verwandten, die er hatte, die waren in Amerika. Er sagt zu seinem Enkel auf der Insel Föhr, wie du es beschrieben hast, auf das Wasser schauend, und da hinten, ganz weit hinterm Horizont, da ist Amerika und da haben wir Verwandte. So. Aber sein Vater hatte gesagt, es gibt Katholiken, es gibt Protestanten, es gibt Juden in Deutschland. So. Und er war davon, wie viele säkulare Juden, vollkommen überzeugt, ein Deutscher. Der ist vor dem, ist glaube ich 1934 gestorben. Also er musste seinen Beruf aufgeben, ist ab ein Jahr später an Nierenversagen gestorben. So, der hat aber seine Kinder so säkular, bürgerlich erzogen. Also der Hans Rosenthals Bruder war jünger, Gerd. Der ist mit 10 Jahren deportiert worden. Aber Rosenthal hatte eine ganz tiefe Verbindung zu Deutschland. Also später,
nach Israel gehen, das war für ihn keine Option.
Nein, ich glaube nicht, dass er je darüber nachgedacht hat. Ich glaube, es gibt eine konstruierte Szene in dem Film, in dem er sich auch dazu äußert, da wird doch Englisch gesprochen. Nee, sein Sohn hat es später erklärt. Er hat gesagt, mein Vater hatte Angst, Reisen zu machen oder das Land zu verlassen, weil er glaubte, etwas zu verpassen. Ja. Also schon nach wenigen Tagen hat er das Gefühl, dass er in Deutschland etwas verpasst, etwas versäumt. Und dass er da nicht im Land ist. Also das war auch etwas ganz Irrationales. Aber nun, das hat aber auch wieder mit Geschwindigkeit zu tun. Mit dem Gefühl, ja, etwas zu verpassen.
Aber deswegen verstehe ich, warum er im Film sagt, Zwang entspringt nur unserer Einbildung. Wenn er doch selber ein Getriebener ist mit seinen Spielen, mit dem schnellen Zeichen, auch dieses Spiel, wo er dieses Karussell fährt, wie hieß es? Rate mal mit Rosenthal. Ja. Da ging es ja auch um Tempo.
Ja, klar.
Wobei ihm wird ja gesagt, eine der Aktivistinnen dort, die sich halt gegen Antisemitismus einsetzen, sagt ja, sie wissen ja, wo das Wort Dali herkommt.
Ja, es ist Dalej, aus dem Polnischen und das wird in dem Dokumentarfilm nicht so richtig beantwortet.
Ja doch, es wird gesagt, das hat die SS zu den Zwangsarbeitern gesagt.
Aber nicht Dali, sondern Dalej.
Das Polnische. Dali,
so.
Stimmt das denn eigentlich?
Ja, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. In dem Dokumentarfilm wird gesagt, es galt zu Rosenthals Lebzeiten nicht als belastet. Ja, das mag sein. Aber es gibt viele Filme, in denen dieses Dali zu hören ist von Soldaten, die die Züge, die Waggons bewacht haben.
Mhm. Es gibt ja dann diese Szenen beim Mittagessen. Zuvor gab es ein Gespräch über die Reichskristallnacht. Danach wird dann Essen serviert, die Königsberger Klopse. Und diese Gegenüberstellungen von deutschen Ritualen und den Grausamkeiten, die stattgefunden haben, die finde ich auch sehr beeindruckend. Die leben dann ja dann irgendwie auch in so einer Art Kanzlerbungalow. Ich frage mich sowieso, seit wann leben Promis eigentlich nicht mehr im Kanzlerbungalow? Das scheint ja irgendwie ab 80er oder 90er Jahre spätestens aus der Mode gekommen zu sein. Und dann schaut die Hör zu vorbei für ein Interview. Macht Hör zu eigentlich heutzutage noch Interviews?
Nein, nicht in dieser Weise. Also das wird als Home Story da inszeniert. Die Silke Bodenbender ist zu Hause, der Mann ist verspätet. Da werden Fotos von ihr gemacht, wie sie im Garten die Blumen schneidet und posiert auch. Und dann kommt der emsige Gatte, dessen Flug verspätet war. Und da wird dann auch eine Frage gestellt, die ihm unangenehm ist. Und dann anschließend sprechen sie dann darüber, naja, der Axel Cäsar Springer, da werde ich aber mal anrufen, was schicken Sie denn für eine Reporterin hier? Na, das ist doch gar nicht. Und dann sagt Silke Bodenbender, naja, der Axel, der hat ja sehr viele Mitarbeiter. Der kann doch nicht alles wissen. Na, wenn so eine junge Frau von der Hör zukommt. So, also das mag es in den 70er Jahren noch gegeben haben, dass dann auch so ein Fotograf dabei ist, der dann, aber ich glaube, Rosenthal hat seine Privatsphäre sehr geschützt. Also der hätte sicher nicht Interviewerinnen mit Fotografen zugelassen. Aber wer weiß, vielleicht war das zu der Zeit so. Aber ich habe in den frühen, mittleren 80er Jahren das schon einigermaßen verfolgt. Und da kam Rosenthal zwar in der Presse vor, aber der hat keine riesigen Interviews gegeben oder so dem Spiegel. Die waren auch gar nicht so interessiert. Also da steht jetzt im Spiegel, der Sohn hat eine hämische Besprechung, die im Spiegel 1975 über Hans Rosenthal erschienen ist, zu dem Interview mit Alexander Kühn heute mitgebracht, um zu zeigen, dass Hans Rosenthal Mitte der 70er Jahre immer so als Bonhomme und Gutmensch und nicht ernstzunehmender Unterhaltungsonkel betrachtet wurde. Was sich dann später geändert hat, weil er eben so enorm beliebt war und enorm populär. Und er wurde also durch die ganze Gesellschaft von Kindern, von Großeltern geliebt. Und Donnerstagabend, wenn Dalli Dalli kam, saß die ganze Familie vom Fernseher.
Ja, mit der Liebe der Kinder sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich habe ihn ja auch gesehen, 7:45, Dalli Dalli. Noch häufiger habe ich gesehen, um 5:40 dürfte das gewesen sein. Rate mal mit Rosenthal, das war, glaube ich, Vorabendprogramm.
Ja.
Und da hat er ja schon gesagt, es gibt keine Verlierer, sondern nur zweite und dritte Gewinner. Das hat mich als Kind sehr, sehr geprägt und auch beeindruckt, positiv beeindruckt.
Ja, so war das in seiner Sendung natürlich auch, wobei der Prominente da antraten, denen es sowieso egal war.
Ja, ja.
Aber das war immer für einen guten Zweck.
Das ist wie jetzt bei Wer will Millionär, da wird ja sowieso alles gespendet. Aber es gibt da einen wichtigen Punkt, der im Film angesprochen wird. Und zwar sagt er, ich weiß nicht, ob seine Frau zu ihm sagt oder jemand anders, junge Menschen, oder ob es Monika Sundermann sagt, junge Menschen, Die wissen das doch gar nicht, was da war mit dir. Ne? Oder mit der Reiskristallnacht und mit dir und deiner Herkunft. Junge Menschen. Und das ist, wenn überhaupt, die Tragik dieses Films, dass ich nicht weiß, ob irgendjemand, der Rosenthal nicht live im Fernsehen gesehen hat, der unsere Generation ist, meinetwegen noch eine danach, ob diese Geschichte überhaupt Leute interessieren wird, die jetzt vielleicht 20 sind oder so. Wer war Hans Rosenthal für die? Dieser Showmaster, der moderieren musste, obwohl er gleichzeitig eingeladen war. Junge Leute würden wahrscheinlich sagen, Fear of Missing Out, FOMO. Er hat ja irgendwie diese Einladungskarte in der Hand. Sie werden eingeladen, bei der Veranstaltung mit Helmut Schmidt zu kommen. Und er weiß, er kann nicht. Er hat noch nicht mal die Entscheidung. Er muss gehen. Er muss ins ZDF, er wird dafür bezahlt. Und ich frage mich, junge Menschen, die das jetzt nicht mehr wissen, so wie es im Film zitiert wird, ob dieser Film auch ein Publikum erreicht, das jünger, deutlich jünger ist als wir.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht die Absicht des Films. Also oder jeder Film möchte dann auch jüngere Leute erreichen. Was ist mit der Autobiografie von Reich-Ranicki? Marcel Reich-Ranicki, der spät im Leben seine Autobiografie geschrieben hat, daraus ist ein Film geworden, also Schweighöfer spielt Ranicki. Und das Buch war ein gewaltiger Erfolg, der Film war erfolgreich. Warum sollte man es sich angucken? Natürlich, es ist auch eine... Wie soll man sagen, es ist eine Überlebensgeschichte. Auch Reich-Ranicki wurde ja versteckt von einem polnischen Ehepaar und lebte mit seiner Frau in der Dachkammer. Also dieser Film war sehr erfolgreich und bewegend. Und der Rosenthal-Film, ich finde, der Rosenthal-Film, der unsentimental ist, ist fast noch bewegender, indem er wenige Momente konstruiert. Also selbst die Szene, die du genannt hast mit im ZDF-Chefbüro, mit Chefsekretärin und den Königsberger Klopsen, die aus dem Casino serviert werden. Also was bietet uns denn heute das Casino? Da schenkt sich Weißwein ein und dann kommen die Königsberger Klopsen mit den Kapern und man sitzt aber in einer Wohnzimmergarnitur, ganz, ganz niedrig, an einem niedrigen Tisch. Und wird aber trotzdem schön mit Messer und Gabel, werden die Klopse gegessen. Und das ist natürlich also das Deutscheste ungefähr. Und man sieht, ich glaube, das Lieblingsessen Hans Rosenthals waren, ich glaube, mit Pfannkuchen oder so. Also was ganz Einfaches. Und auf der Insel Sylt hat er dann das Haus gebaut, von dem er immer geträumt hat. Also die sichere Burg, wo die ganze Familie mit den Enkeln, und er hatte eine Tochter und einen Sohn. Und die haben dann auch Freunde mitgebracht und so. Weitläufiges Grundstück. Ich war Anfang der 80er Jahre zweimal auf Föhr. Und da standen wir auch vor dem Gartentor von Hans Rosenthal. Und da war auch so eine windschiefe Karte, wo es Kaffee und Kuchen gab. Und an der Wand waren die gerahmten Fotos von Hans Rosenthal und Familie. Wo man heute sagen würde, naja, ist zwar eine kleine Insel, aber es ist ein bisschen gefährlich, da die Fotos aufzuhängen und dann zu zeigen, wie die aussehen.
Ne? Ja, man muss
aber das war in den beginnenden 80er Jahren.
Man muss sich mal vorstellen, dass ein Film produziert wird, der bei einem Sender läuft, in dem die einzigen unsympathischen Figuren des Films die Leute sind, die bei dem Sender arbeiten, bei dem dieser Spielfilm läuft. Die einzigen Leute, die kein Verständnis für Rosenthal-Situationen zeigen, sind ZDF-Leute. Das ist schon irre.
Ja, aber es ist natürlich 40 Jahre später.
Ja, okay, das stimmt. Hatte Hans Rosenthal eigentlich Freunde unter den anderen Moderatoren? Also war der irgendwie mit Wim Tölke befreundet oder Kuhlenkampf oder sowas?
Ja, das ist eine interessante Sache. Es gab vor ein paar Jahren den berühmt gewordenen Dokumentarfilm in der ARD von einer Dokumentarfilmerin aus Köln, Kuhlenkampfs Schuhe. Und ich hätte gern damals über den Film gesprochen, aber ich glaube, unseren Podcast gab es noch nicht. Der war enorm erfolgreich, wurde seitdem mehrfach wiederholt. Der handelt von Kuhlenkampfs Schuhen, nämlich von den Schuhen, die er im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Stalingrad getragen hat. Und die makabre Pointe ist, dass er der Erfrierungen wegen die Zehen abschneiden musste. Und Kuhlenkampfs Geschichte wird erzählt, dann die Geschichte von Hans Rosenthal, dem 9. November 1978, und nicht Peter Frankenfeld, sondern die dritte Showgestalt ist Peter Alexander. So. Und der Dokumentarfilm handelt also von dem Fernsehen, also erst Radio, dann Fernsehen nach dem Zweiten Weltkrieg und den Unterhaltungskünstlern, die das Fernsehen geprägt haben, die Shows gemacht haben. Also einerseits, und das ist ein interessanter Vergleich, der epische Plauderer, der Plauderbär Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und dann der kleine, wieselflinke Hans Rosenthal. Diese beiden Männer, der eine war Soldat im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht und hat in seine Sendung manchmal gar nicht so subtile Hinweise eingebaut, zum Beispiel auf den Kommandoton. Er sagt, jawohl, Herr Major, hat er in der Sendung gesagt. Und Hans Rosenthal, der auf der anderen Seite sich verstecken musste von den Nazis. Und diese Männer haben das Wirtschaftswunder die 50er, 60er, 70er und noch die 80er Jahre bestimmt.
Ja, und nicht zu vergessen Horst Tappert, ne, der ehemalige SS-Mann.
Ja.
Der einer der größten, also der größten Exporterfolge des deutschen Fernsehens.
Ja, angeblich hat, ne? Heißt es ja, mittlerweile seien die Filme, die kürzlich noch in der ZDF-Mediathek standen, also die Folgen, die Episoden von Derrick, seien weggeschlossen worden.
Ja, ah, interessant, muss man mal nachgucken. Was uns bleibt, sind auf jeden Fall noch die Elvis-Waben, die Rosenthal in seinem Studio
hatte. Die Kulisse
hatte.
Von Dalli Dalli.
Ja, was ist denn daran? Also die Muppets haben das ja auch gemacht, wo die ja mehr Torbögen haben, in denen man wirklich stehen kann. Ne? Ja. Hans Rosenthal hat ja diese Daft Punk-artigen Waben gehabt. Das war das Design.
Waben,
das war,
also ja, das ist der richtige Begriff. Daft Punk, weiß ich nicht.
Ja, die hatten 2007 diese tolle Bühne, die auch aus so Waben-Hintergründen bestand.
Ja. Naja. Ich glaube, das stand seit den späten 60er Jahren für eine gewisse Transparenz im Studio. Also macht das Studio größer. Und dahinter kamen ja dann immer die Prominenten. Und dann öffnete sich die Wabentür. Und dann wurde vor der Wabentür erstmal ein Gespräch geführt, was auch immer virtuos zwischen den beiden, es stand immer zwischen den beiden Prominenten und hat dann vom einen zum anderen, und sie haben ja auch, da mussten ja Gemeinsamkeiten gesucht.
Hat Hans Rosenthal eigentlich von der ersten Sendung an seinen Sprung gehabt? Den Sprung? Also
ach so, nein, der kam später. Der kam so 76, 77.
So, hat er einfach dann erfunden, weil er dachte, es fehlt
was? Ja, er hat das flackernde Licht, also das Alarmsignal erfunden, also der Stroboskop oder was auch immer, diese Polizeileuchte an der Decke. Und dann hat er den Sprung gemacht. Und sein Sohn hatte ihn am Anfang darum gebeten, du, in der Schule ziehen die mich auf mit deinem Spitze, dann lass es doch. Und er hat es nicht gelassen. Und das wurde dann so unglaublich berühmt, dass Ende der 70er Jahre jeder gesagt hat, das war spitze.
Ja, aber ist er auffallend gut gesprungen? Das ist
ja
mal,
also ja, er ist hochgesprungen.
Okay,
ja.
Er konnte also hochspringen wie Ronaldo. Ja, er ist und wann hat er das gemacht? Hat er das gemacht, wenn jemand gewonnen hat oder immer am Ende als Ritual?
Wenn das Publikum besonders laut geklatscht hat, aufgeregt war. Und
das heißt,
dann ging das Licht los. Sie sind der Meinung, das war spitze.
Es bedeutet aber auch, dass er manchmal dann nicht gesprungen ist, wenn das Publikum...
Ja, also manchmal nicht gesprungen.
Es gab Sendungen, in denen er nicht gesprungen ist.
Ja. Er ist längst nicht immer gesprungen. Also die Prominenten mussten bei den Spielen natürlich möglichst spektakulär sein und möglichst viele Punkte erreichen.
Warum tut er sich das an, diesen Sprung machen zu
müssen? Ja, weil er, wie soll man sagen, ein Publikumsliebling war, der die Stimmung aus dem Publikum aufgenommen hat.
Mhm. Und dann gab es dieses Freeze-Frame, ne? Das ist auch dann immer, oder ist der hoch und runter gesprungen oder nee, das Bild wurde eingefroren dann? Ne?
Es wurde eingefroren, während er im Sprung war. Ja.
Ich habe das alles, ich habe es ja auch gesehen, aber ich wusste nicht mehr, wann das war, also zu welchem Zeitpunkt er es gemacht hat. Okay, gut, dann kommen wir mal zur Bewertung des Films. Ich gebe dem Film 4 Sterne.
4 Sterne, ja.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis bald.